Ohne Block und Bleistift, der DGV-Podcast für NRW.
Meine Erfahrung ist nämlich, wenn man drüber redet, ist das Verständnis auf der anderen Seite in der Regel auch da.
Es knirscht schon mal zwischen Pressestellen und Redaktionen. Das muss aber gar nicht sein, haben wir gerade gehört. Probleme, Ursachen und Lösungsmöglichkeiten im Verhältnis zwischen Pressesprechern und Pressesprecherinnen zu Journalisten und Journalistinnen. Darum geht's heute in dieser Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands NRW. Hier besprechen wir alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen. Und mein Gesprächspartner ist Michael Kaub, offizieller Titel Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerkommunikation der Stadt Hagen. Hallo Herr Kaub.
Hallo Frau Fobbe, ich grüße Sie.
Was machen Sie eigentlich lieber, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Bürgerkommunikation?
Ich mache beides gleich gerne. Ich bin sehr froh, dass ich auch die Bürgerkommunikation seit einiger Zeit in meinem Bereich dabei habe, weil das früher nicht der Fall gewesen ist.
Sind Bürger einfacher als Journalisten im Umgang?
Nein, beide sind gleich einfach zu handeln bzw. gleich schwer.
Okay, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Jetzt mal angenommen, ich hätte Sie gerade wegen einer Presseanfrage angerufen. Die Stadt Hagen will ja ihre Bürgerinnen und Bürger beim Kauf von Stecker-Solargeräten unterstützen und ich möchte gerne mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hagen, Herrn Schulz, ein kurzes Radiointerview führen dazu, am liebsten sofort. Wann kriege ich denn das Interview mit dem Oberbürgermeister?
Das hängt ganz davon ab, wann der Oberbürgermeister Zeit hat. Und zwar gar nicht, was das Thema angeht, sondern wann er wirklich Zeit hat, weil ein Oberbürgermeister hat einen sehr vollen Terminkalender. Und da wären wir vielleicht gleich bei so einem leichten ersten Konflikt, den man gerne mit Journalistinnen austragen muss, weil nicht immer so dieses Verständnis dafür da ist, dass man auf der anderen Seite sagen muss, jetzt gleich geht's leider nicht.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch daran hapert und nicht immer unbedingt daran, dass Sie nicht wollen, ne? Aber Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen und ich höre auch von Kollegen und Kolleginnen, dass die nicht immer so glücklich sind mit den Pressestellen von Behörden und Kommunen, weil es vielleicht manchmal einfach zu lange dauert, bis man eine Antwort bekommt oder man einen Ansprechpartner nicht vermittelt bekommt. Liegt das vielleicht auch daran, dass wir Journalisten nicht so genau wissen, was Sie in Pressestellen den ganzen Tag so machen? Also ich vermute mal, dass Sie nicht den ganzen Tag nur an einer Pressemitteilung feilen und auf Anfragen von Journalisten warten, oder?
Ich glaube, das ist so ein gerne erwähntes Klischee, dass wir den ganzen Tag da sitzen und nur darauf warten, dass Journalisten uns anrufen. Ja, ich kenne das, dass gerne mal von Journalisten, die, ja, ich sag mal, etwas ärgerlich reagieren, wenn wir nicht sofort reagieren können, beziehungsweise die Antwort sofort liefern können. Aber meine Erfahrung in den vielen Jahren, in denen ich das jetzt mache, ist, dass Kommunikation hilft. Also das heißt, dass man miteinander redet. Und das, was Sie gerade gesagt haben, dass Journalisten vielleicht nicht immer genau wissen, was wir den ganzen Tag machen, auch das würde helfen, wenn man beide Seiten mal etwas näher beleuchten würde. Weil meine Erfahrung ist nämlich, wenn man drüber redet, ist das Verständnis auf der anderen Seite in der Regel auch da.
Was machen Sie denn so den ganzen Tag?
Ja, ich antworte da immer drauf, am Ende des Tages denke ich mir, was hast du den ganzen Tag eigentlich gemacht? Es ist viel mehr als das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir da sitzen und warten, bis ein Journalist anruft, sondern es hat viel mit interner Kommunikation beziehungsweise interner Abstimmung zu tun, weil eine Pressestelle ist in ganz viele Abläufe einer Verwaltung involviert.
Das weiß ich jetzt immer noch nicht so genau, was Sie machen. Beschreiben Sie doch mal so einen typischen Arbeitstag, den es vermutlich nicht gibt.
Ja, den typischen Arbeitstag in einer Pressestelle gibt es nicht. Jeder Tag ist anders und wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, mussten wir leider feststellen, dass die Tage ganz anders sind, weil wir haben es ja alle erlebt, die Corona-Pandemie, hat uns sehr beschäftigt. Da waren wir in der ganzen Zeit zum Beispiel nur monothematisch unterwegs. Das fing ja damals damit an, dass wir dann selbst als Kommune auch die Impfzentren einrichten mussten. Und da haben wir den ganzen Tag quasi nur uns mit einem Thema beschäftigt. Während andere viel Zeit hatten in der Corona-Pandemie, insbesondere am Anfang, weil sie ihre normale Arbeit leider nicht machen konnten, hatten wir unglaublich viel zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass wir in den vergangenen Jahren quasi ständig im Krisenmodus unterwegs sind. Wir hatten in Hagen ja noch den Sonderfall, leider, dass wir auch vom Hochwasser stark betroffen waren. Dann kam die Gasmangellage, der Ukraine-Konflikt. Und solche großen Themen überlagern unsere normale Arbeit.
Das heißt, Sie schreiben dann Pressemitteilungen dazu oder was machen Sie dann in der Pressestelle mit so einem Thema?
Ja, vielleicht kann man mal sagen, wer alles bei uns in der Pressestelle arbeitet. Also wir haben ja zwei Kolleginnen, die sich mit Internetseite und Online Social Media auseinandersetzen. Dann haben wir neben mir noch eine Kollegin, die mich vertritt, die klassisch Öffentlichkeitsarbeit, also Pressesprecherin macht. Und dann habe ich zwei Kolleginnen, die Bürgerkommunikation machen und ich habe in meinem Bereich noch zwei Volontäre, die wir ausbilden in der Regel. Und daran merkt man schon, welche unterschiedlichen Bereiche es gibt und welche unterschiedlichen Themen dann abgedeckt werden. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, wird das oftmals auf unterschiedliche Art und Weise dann auch behandelt. Wir kommunizieren dann Richtung Bürger, Richtung Medien, ja, und das kann klassische Arbeit Pressemitteilung sein, das kann aber auch heutzutage dann Internetbeiträge beziehungsweise Social Media Beiträge sein.
Es ist in meiner Kommune, ich wohne ja in Niedersachsen, in einem echt kleinen Dorf. Und bei mir hat auch der Bürgermeister dann angefangen, zu Corona-Zeiten, ich glaube einmal die Woche oder so, ein kleines Video drehen zu lassen. Auch hier die Kreisstadt, die haben das gemacht, ja, um die Bürger zu informieren, wie ist gerade der aktuelle Sachstand. Haben Sie solche Sachen auch gemacht zu Corona-Zeit? Mussten Sie plötzlich auch noch Video lernen?
Ja, das ist alles hinzugekommen. Corona hat das nochmal beschleunigt. Das war bei uns schon vor Corona so, dass wir viel mehr auf Bild und Video gesetzt haben. Aber Corona, das muss man wirklich sagen, hat das nochmal forciert, das ganze Thema.
Jetzt haben Sie eben erwähnt, wenn es mal so Probleme gibt mit Journalisten, dann hilft Telefonieren und Kommunikation und Verständnis wecken. Gibt es denn eigentlich einen Unterschied, ob Sie mit Journalisten von vor Ort sprechen, also aus Hagen, die Sie kennen, oder ob eine Anfrage mal von außerhalb kommt, ich erfinde jetzt mal was, Hochwasser bei Ihnen, jetzt möchte irgendwie auch Sat.1 ein kurzes Statement vom Bürgermeister haben und Fernsehleute sind sowieso immer hektisch und brauchen mehr Krams und so. Ist die Kommunikation mit externen Journalisten schwieriger?
Nein, das kann man nicht sagen. Wir kennen zwar die Kollegen, wenn man mehr miteinander zu tun hat, besser. Aber das heißt nicht, dass grundsätzlich, wenn ich mit Kolleginnen zu tun habe, die noch nie bei uns angerufen haben, dass die Kommunikation schwieriger ist. Nein, das in keinem Fall.
Ich habe auch schon von Kollegen und Kolleginnen gehört, dass die Arbeit mit der Pressestelle einfacher geworden ist, seitdem frühere Journalisten da sitzen. Sind bei Ihnen auch Journalisten oder sind Sie alle tatsächlich klassische PR-Leute oder Prö-Leute?
Nein, also wenn ich mal mit dem Esel, also mit mir zuerst anfange, dann ist es wirklich so, ich komme auch aus dem Tageszeitung- und Wochenzeitungsbereich, also war auch als Redakteur angestellt. Und es ist ein Vorteil, wenn man die andere Seite kennt. Aber das gehört soweit auch dazu. Mir war nicht bewusst, das habe ich erst vor kurzer Zeit erfahren, als ich mich mit einem Kollegen von vor Ort von der lokalen Tageszeitung mal länger ausgetauscht habe, wie sehr sich die Arbeit eines Tageszeitungsredakteurs in den letzten Jahren gewandelt hat. Und das meinte ich auch vorhin damit, dass es ganz gut ist, wenn man miteinander redet, um einfach mal die andere Seite kennenzulernen und auch Verständnis für die Arbeit zu entwickeln. Und Sie sagten es ja gerade, es muss manchmal schnell gehen und wir hätten gerne schnell eine Antwort. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass heute selbst ein Tageszeitungsredakteur viel schneller Informationen liefern muss, als das früher der Fall war, weil es heute eben nicht nur eine gedruckte Tageszeitung gibt.
Aber deswegen kriegt man den Oberbürgermeister wahrscheinlich trotzdem nicht schneller.
Nein, leider nicht. Manchmal ist das einfach so.
Okay, jetzt habe ich persönlich auch gerade einen Fall. Ich grummle gerade innerlich vor mich hin, weil ich bei einer Stadt in meiner Region nach einem Interview mit der Umweltamtsleiterin gefragt habe. Es geht gar kein kritisches Thema, es geht um Schottergärten. Und ich habe gedacht, ja, ich hätte gerne ein Interview. Ah nee, ich muss jetzt alle meine Fragen schriftlich einreichen, weil mehrere Ämter mit dem Thema befasst sind. Und mein persönliches Interview kriege ich wohl nicht. Ich habe zumindest noch keine Antwort dazu bekommen, ist jetzt 5 Tage her. Ich bin ein bisschen, nicht glücklich, sage ich jetzt mal. Muss denn sowas eigentlich sein?
Wie soll ich darauf antworten? Mit der klassischen Antwort jein. Ich kann das nicht generell sagen, sondern es hängt wirklich vom Thema ab. Das, was Sie sagen, das gibt es bei uns auch, dass Themen oftmals nicht in einem Fachbereich oder Amt liegen, sondern über die Ämter und Fachbereiche hinweg gedacht werden müssen. Und das macht eine Antwort manchmal schwieriger und dann dauert sie einfach auch länger. Aber unser Bestreben ist immer, das zu erklären und auch einen Zwischenstand zu geben, wie lange es denn jetzt noch dauert.
Und wie ist das so mit Anfragen nach Mitarbeitern oder Beschäftigten aus einer Verwaltung, die halt jetzt nicht Pressestelle sind oder Oberbürgermeister? Wenn ich jetzt eine Anfrage bei Ihnen stelle würde, ich möchte gerne die Umweltamtsleiterin oder den Leiter sprechen, ist das theoretisch möglich oder sagen Sie, ah nee, das ist zu gefährlich, nachher sagt der oder die irgendwas, was nicht gut ist?
Nein, das sehe ich anders und würde das auch anders beantworten. Ja, letztendlich liegt es in unserer Entscheidung zu sagen, wen wir Ihnen jetzt im konkreten Fall an die Hand geben für ein Interview. Aber oftmals ist es auch so, dass wir die Mitarbeitenden gar nicht dafür motivieren können, selber etwas zu diesem Thema zu sagen. Da muss man sagen, da hat in den letzten Jahren auch ein Wandel stattgefunden, leider ein aus meiner Sicht auch negativer Wandel. Wir kennen ja alle einen ehemaligen US-Präsidenten, der von Fake News geredet hat. Und viele Mitarbeiter haben oftmals Sorge oder Angst, mit Journalisten zu reden. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man nicht immer als Journalist mit dem Pressesprecher reden möchte, sondern von den Fachkollegen eine Antwort bekommen möchte. Aber manchmal ist es schwierig, auch Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Das ist leider auch heute so und das ist im Laufe der Zeit schwieriger geworden.
Ach, das war mir gar nicht bewusst. Die haben also Angst, dass man ihnen das Wort im Munde rumdreht oder irgendwie aus dem Zusammenhang was reißt.
So ist das, genau, ja.
Wie ist das denn? Muss man bei Ihnen auch alle Fragen schriftlich einreichen für ein Interview? Also das hat mich echt geärgert, weil ich denke, ich komme aus dem Radio, da haben wir die Fragen nie alle geschickt, weil die Angst ist dann immer groß. Der andere antwortet schon mal schriftlich und liest die Antworten ab, was natürlich fürs Radio total doof ist. Wie ist denn das bei Ihnen?
Also meine Erfahrung ist eher genau umgekehrt, dass wir einen Fragenkatalog bekommen von den Medien. Also früher haben die Medien eigentlich nur angerufen und wir haben dann die Fragen am Telefon geklärt, beziehungsweise ich habe sie notiert und dann haben wir sie später geklärt. Heute ruft man gar nicht mehr an, sondern wir bekommen schon einen Fragenkatalog teilweise mit 15 oder 20 Fragen auf den Tisch gelegt, wo ich denke, von den 15 Fragen sind 5 quasi schon nicht richtig gestellt oder sie sind bei uns gar nicht an der richtigen Stelle, weil wir sie als Kommune gar nicht beantworten können. Deswegen würde ich das eher unterstützen, was Sie sagen. Vielleicht lieber mal zum Hörer greifen und telefonieren. Bei uns ist es manchmal so, dass ich sage, ja, können Sie mir gerne was schriftlich an die Hand geben, aber das ist wirklich vom Thema abhängig und eher die Ausnahme als die Regel.
Ja, ich muss gestehen, ich habe denen jetzt auch einen Fragenkatalog geschickt, weil ich gedacht habe, okay, ich hätte lieber ein nettes Gespräch geführt, aber wenn die so wollen, dann habe ich halt alle Fragen geschickt, die mir zu dem Thema eingefallen sind, weil ich gedacht habe, ich keine Antwort kriege und keine Nachfrage stellen kann, das ist ja häufig auch noch das Problem, dann bist du direkt alle Fragen raus. Ja, also wir sind uns einig, miteinander sprechen hilft.
Ja, definitiv. Ich werbe dafür.
Okay, das wäre jetzt also schon mal wieder ein Appell an alle, mal zum Telefon zu greifen und nicht zu mailen.
Ja, bitte.
Jetzt gibt's ja in Hagen theoretisch noch 2 Tageszeitungen, die Westfalenpost und die Westfälische Rundschau. Die WR hat ja aber selber gar keine Redaktion mehr. Da stehen also die Inhalte der Westfalenpost drin, die lokalen Inhalte. Jetzt habe ich gesehen, Sie sind schon seit 2005 Pressesprecher der Stadt Hagen, kennen also auch noch die Zeit mit 2 Tageszeitungen.
Ja.
Hat sich denn Ihre Arbeit verändert, seit es de facto nur noch eine Tageszeitung gibt?
Ja, Das ist einfach so. Und nicht nur auf die Tageszeitung bezogen, sondern auch auf die Wochenzeitung. Also wir hatten ja früher auch zwei Wochenzeitungen in Hagen, Stadtanzeiger und Wochenkurier. Den Wochenkurier gibt's auch schon seit einiger Zeit nicht mehr und der Stadtanzeiger hat auch keine lokale Redaktion mehr vor Ort, sodass wir jetzt in Hagen leider nur noch die Westfalenpost als lokale Tageszeitung haben und den lokalen Radiosender Radio Hagen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere Arbeit.
Inwiefern?
Ja, wir brauchen ja, um unsere Informationen an die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen, auch die Medien. Das heißt, wir brauchen sie ja als Multiplikator. Das ist in dem Maße, je weniger lokale Tageszeitungen beziehungsweise auch Radiosender oder auch Fernsehsender, die sich für uns interessieren, haben, desto schwieriger wird das.
Also ich höre ja auch immer wieder, dass Pressesprecher von Kommunen klagen, dass sie mit ihren Themen nicht mehr in die Medien kommen, dass zum Beispiel auch Pressekonferenzen gar nicht mehr besucht werden. Also ich kenne es aus dem Radiobereich auch, da sagen halt die Berater so, ah nee, Terminjournalismus braucht ihr nicht mehr, macht eure eigenen Themen. Da schickt man also auch gar keinen Reporter mehr zu einer Pressekonferenz, sondern fordert höchstens noch die Pressemappe an. Ist das in Hagen auch so?
Ja. Also, Sie haben ja gerade gesagt, seit wann ich bei der Stadt Hagen bin. Und das ist deutlich zu sehen, dass im Laufe der Jahre immer weniger Journalisten zu Presseterminen kommen. Das liegt zum einen am Lokalen, aber ich weiß gar nicht, ob es vielleicht dann auch daran liegt, dass die Redaktionen entsprechend ausgedünnt sind oder ausgedünnt worden sind und dadurch die Journalisten nicht mehr so viel Zeit haben, überhaupt solche Termine zu besetzen. Deswegen sind wir auch dahin gegangen zu sagen, wir bieten nicht mehr zu jedem Thema oder zu so vielen Themen Termine vor Ort an. Wobei ich das sehr schade finde, weil insbesondere Vor-Ort-Termine bieten ja die Möglichkeit, nochmal konkret Nachfragen zu stellen und sich vor Ort das Thema nochmal etwas genauer anzuschauen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, Ausdünnung der Redaktion ist da auch echt ein Thema. Jetzt bringen ja manche Städte und Gemeinden eigene Publikationen raus, um ihre Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten. Also wäre so eine Online-Zeitung zum Beispiel auch was für die Stadt Hagen als Alternative?
Nein, also wir haben jetzt keine Online-Zeitung. Was wir aber im Laufe der Jahre gemacht haben, unseren Social-Media-Bereich ausgebaut, also das heißt auf verschiedene Kanäle gegangen sind. Das liegt aber auch mit daran, dass wir halt uns nicht mehr allein auf die Medien verlassen können. Wir sind aber als Kommune angewiesen, so viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen mit unseren Nachrichten.
Auf welchen Social-Media-Kanälen sind Sie denn unterwegs?
Ach Gott, auf allen hätte ich jetzt beinahe gesagt.
TikTok.
Auch das ist einem Wandel unterworfen. Also wir haben zum Beispiel im Mai 2010, ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnern kann, da gab es ein großes Oder-Hochwasser. Und da haben wir festgestellt, dass man über Twitter sehr schnell Menschen erreichen kann. Jetzt waren wir zwar nicht davon betroffen, aber wir haben gesehen, wie beim Oder-Hochwasser über Twitter Bürgerinnen und Bürger erreicht werden konnten. Und da haben wir gesagt, das ist ein tolles Mittel, wenn so etwas mal in Hagen sein sollte, was wir ja leider dann vor 2 Jahren hatten, dann können wir darüber sehr schnell unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen. Ja, und dann ist das im Laufe der Zeit, sehr schnell kam dann Facebook hinzu und wir sind sogar auf TikTok inzwischen vertreten und Twitter kam ja ins Gerede, also haben wir Mastodon auch noch und so weiter und so fort.
Ach je, kein Wunder, dass Sie 2 Leute für online haben.
Ja, das ist so.
Jetzt hat da die Stadt Dortmund zum Beispiel ja ein eigenes Internetportal, dortmund.de, und informiert darüber auch die Bürger. Und da gab es ja eine Klage vom Verlag Lensing-Wolff gegen die, ich zitiere, presseähnliche Berichterstattung. Der Verlag hat vor dem Bundesgerichtshof im Juli des letzten Jahres verloren. Im Januar dieses Jahres hat der Verlag aber entschieden, vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen, weil halt dieses Internetangebot die Presse gefährden würde. Können Sie das nachvollziehen, die Ansicht dieses Verlages?
Ich kann das ja nur von außen betrachten. Ist immer eine Diskussion gewesen, auch unter den Kolleginnen und Kollegen, Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Also immer wieder dieses Thema, wie weit kann man mit der eigenen Berichterstattung gehen? Ich finde das sehr zweischneidig, das Thema. Ich kann auf der einen Seite das gut nachvollziehen, dass man sagt, bis zum gewissen Punkt berichtet eine Kommune über das, was wirklich aus der Kommune kommt und was ist dann eine Berichterstattung, die quasi die Medien ersetzt. Also es gibt mit Sicherheit Themen, wo man dann eine Gratwanderung begeht. Aber aus meiner Sicht ist es eigentlich ganz klar, alles was die Verwaltung betrifft, das sollte und muss ich auch als Pressestelle entsprechend kommunizieren und alles was darüber hinausgeht, aus meiner Sicht nicht.
Also die Fußballergebnisse der Regionalliga eher nicht auf der eigenen Seite.
Genau, zum Beispiel. Aber es kann natürlich, das meinte ich damit, es kann manchmal eine Gratwanderung sein, wenn ich so, da kann ich die Dortmunder dann auch verstehen, also wenn ich so einen erfolgreichen Bundesliga-Verein, Fußball-Bundesliga-Verein in der Stadt habe, dann werde ich bestimmt auch eine Berichterstattung vielleicht dann über die jetzt wieder anstehende Meisterfeier dann auch am Rande liefern, weil die Stadt halt da involviert ist. Und das meinte ich damit mit Gratwanderung. Mhm. Und ähnlich gelagert ist es in Hagen mit Basketball mit unserem Verein vor Ort.
Ja, schwieriges Thema. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, zum einen beschwert sich der Verlag über presseähnliche Berichterstattung, aber andererseits sind ja Pressesprecher und Pressestellen ja inzwischen auch, ich sage es mal so, trainiert, dass sie praktisch Artikel liefern oder Pressemitteilungen liefern, die man eins zu eins einfach ins Blatt übernehmen kann. Also das sieht man ja auch immer mal wieder. Oder als ich noch beim Radio gearbeitet habe, habe ich gesagt, ach guck mal, die Tageszeitung hat das eins zu eins übernommen. Geht bei uns im Radio natürlich nicht, wir mussten umformulieren. Mhm. Also zum einen wird von ihnen verlangt, dass sie praktisch schon fertige Sachen liefern, damit die Zeitungen möglichst wenig Arbeit haben. Zum anderen werden sie dann dafür kritisiert.
Ja, wo Sie das gerade sagen, fällt mir ein, auch das hätte es früher in dem Maße nicht gegeben, dass man eine Pressemitteilung einer Kommune quasi fast eins zu eins übernimmt, beziehungsweise auch die Fotos dazu übernimmt. Das hat sich auch gewandelt, aber ich glaube, auch da ist wieder dieser Zeitdruck, diese Zeitverdichtung und weniger Personal wahrscheinlich auch ein Grund dafür. Für uns ist es gut. Wie gesagt, ich bin so oder so dankbar, wenn Medien unsere Mitteilung aufgreifen, eins zu eins, ja, oder wenn sie hinterfragen, beziehungsweise dann anders aufschreiben, auch in Ordnung. Ich bin unterm Strich einfach nur dankbar, wenn unsere Informationen auch entsprechend die Bürgerinnen und Bürger erreicht.
Jetzt mal so ganz unter uns. Mhm. Sagen wir mal, es gibt ein vielleicht kritisches Thema Ihrer Stadt. Mhm. Und Sie schreiben eine schöne Pressemitteilung. Und niemand fragt nach, weil Journalisten haben keine Zeit und dann steht da, ich sag jetzt mal böse, die schön gefärbte Fassung ihrer Variante in der Zeitung. Mhm. Kommt das vor? Freuen Sie sich dann? Wir sind ja hier unter uns.
Das habe ich schon gehört, ja. Wir berichten ja immer objektiv.
Naja gut, aber Sie haben ja auch schon irgendein Interesse, irgendein Thema in die Presse zu kriegen, oder?
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also das ist wirklich ja unser Interesse, dass die Themen dann entsprechend auch in die Öffentlichkeit gelangen, ja.
Haben Sie sich denn schon mal gewundert, dass keine Nachfrage kam? Bei einem vielleicht doch nicht so ganz einfachen Thema?
Nee, das kann ich nicht sagen, nein.
Also die Kollegen vor Ort passen trotzdem schon auf, wenn da irgendwas heikel ist?
Ja. Also die sind schon vor Ort, haben die schon Auge auf uns. Ja, und das ist auch richtig so.
Genau, Demokratie funktioniert nur so, ne?
So ist das, genau.
Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass Journalisten sich schon mal unterhalten und klagen über Pressesprecher. Unterhalten sich auch Pressesprecher bei Treffen vielleicht auch mal über die nervigen Anfragen von Journalisten?
Unterhalten wir uns nicht eh immer über Menschen, die wir nervig finden, egal welchen Berufsstand sie anhören?
Das war eine sehr diplomatische Antwort.
Ja, dafür werde ich bezahlt, sage ich an der Stelle immer.
Genau. Was würden Sie sich denn von Journalisten und Journalistinnen wünschen, damit die Kommunikation mit Pressestellen vielleicht noch besser klappt und dass man halt nicht sagen muss, ah, die Pressestellen, die sind wieder lahm und ah, die Journalisten sind wieder nervig?
Habe ich ja schon, glaube ich, jetzt häufiger gesagt, einfach miteinander reden, das erlebe ich immer wieder. Ich bin ja auch Mitglied im DJV, bin bei uns im Märkischen Presseverein und da kommt man ja mal ins Gespräch außerhalb des beruflichen Kontextes. Und wenn man dann schön beim Bierchen oder Wein zusammensitzt, dann kommen ja auch schon mal diese Themen, die etwas kritischen Themen. Warum geht das nicht so schnell und warum läuft das bei euch manchmal nicht so, wie ich mir das wünsche? Und dann redet man miteinander und dann ist das Verständnis auf beiden Seiten dann da. Beziehungsweise beim nächsten Mal, wenn es hektisch ist mit einer Anfrage, dann hat man vielleicht ein anderes Verständnis dafür.
Also wäre vielleicht einmal im Jahr ein Treffen mit den Journalisten, um einfach mal in Ruhe zu quatschen, vielleicht ganz nett, aber vermutlich haben die eh alle keine Zeit dafür.
Ja, auch das haben wir früher regelmäßig gemacht. Also einmal im Jahr haben wir die Kolleginnen und Kollegen seitens der Stadt dann eingeladen, um miteinander zu reden. Aber auch da muss man ja sagen, leider gibt es die lokalen Medien in Hagen nicht mehr so vor Ort, wie das früher war.
Und die Paar, die noch gibt, die treffen die wahrscheinlich eh ständig.
So ist das, genau.
Haben wir aus Ihrer Sicht irgendwas vergessen, Herr Kaub?
Was mir wirklich wichtig ist, weil ich mache ja Öffentlichkeitsarbeit in einer Kommune, wo die Bevölkerung einen hohen Anteil mit Einwanderungsgeschichte hat. Und wir haben vor Jahren ein Netzwerk gegründet mit dem Migranten-Selbstorganisation und zusammen mit dem Kommunalintegrationszentrum, wo wir auch die lokalen Medien hinzugebeten haben, weil viele Kollegen sagen zu mir, ja, ich mache einfach mehr Social Media und schon erreiche ich meine Bürgerinnen und Bürger, weil es die lokalen Medien nicht mehr in dem Maße vor Ort gibt. Aber aus meiner Sicht reicht das nicht, weil auch diese Menschen, die neu in unserer Stadt sind, beziehungsweise eine Einwanderungsgeschichte haben, die erreiche ich auch über die klassischen sozialen Netzwerke nicht, weil die da auch nicht draufgehen. Und deswegen haben wir dieses Netzwerk gegründet, wo wir uns dann regelmäßig alle paar Monate treffen und dann miteinander austauschen. Und da haben die lokalen Medien vor Ort auch etwas von, weil die oftmals diese Bürgerinnen und Bürger auch so nicht erreichen. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass man da nochmal auf anderen Wege auf diese Bürgerinnen und Bürger zugeht.
Heißt das jetzt, dass Sie sich wünschen würden, dass die lokalen Medien da sich mehr engagieren? Oder war
ja.
das jetzt, okay. Also, wenn noch eine Einladung kommt zu einem Treffen an die lokalen Medien in Hagen, bitte hingehen.
So ist das. Das wäre mein Wunsch.
Alles klar. Dann haben wir gelernt heute, Kommunikation zwischen Pressestellen und Journalisten, da knirscht schon mal, muss aber eigentlich nicht sein. Telefonhörer hochnehmen und miteinander reden könnte helfen.
So ist das. Ich plädiere dafür.
Dankeschön. Michael Kaub, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerkommunikation der Stadt Hagen. Danke.
Sehr gerne.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch wie immer auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast, mit Tipps zu einem rechtlichen Thema. Heute ausnahmsweise nicht mit Christian Weihe, sondern mit Dr. Konstanze Berkenbrink, Justiziarin des DJV NRW, und sie ist dort die Fachfrau für Auskunftsrechte von Journalisten und Journalistinnen. Hallo Konstanze.
Hallo Sascha.
Konstanze, wenn ich als Journalistin von einer Stadt oder einem Ministerium etwas wissen will, dann muss ich ja eine Auskunft bekommen, in manchen Fällen aber auch nicht. Wo sind denn diese Ausnahmen geregelt?
Also die Ausnahmen sind zum einen in den Pressegesetzen der Länder geregelt und zum anderen in den Informationsfreiheitsgesetzen. Da gibt's eins vom Bund und manche Bundesländer haben auch noch ein eigenes. NRW zum Beispiel hat ein eigenes. Und dann sind da zwei Ausnahmebereiche geregelt. Zum einen das entgegenstehende öffentliche Interesse und dann noch Gegenansprüche Betroffener, also von Unternehmen oder Privaten.
Was wäre denn zum Beispiel so ein entgegenstehendes öffentliches Interesse?
Also das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Bekanntwerden der Informationen nachteilige Auswirkungen haben kann auf Belange der inneren und äußeren Sicherheit, zum Beispiel auf Belange der Bundeswehr, wenn behördliche Entscheidungsprozesse gefährdet sind, zum Beispiel wenn Entwürfe von Entscheidungen zu früh bekannt würden dadurch, wenn die Tätigkeit der Polizei, des Verfassungsschutzes oder der Staatsanwaltschaft beeinträchtigt würde, oder schwebende andere gerichtliche Verfahren oder wenn die Information einem besonders gesetzlich geregelten Geheimhaltungsinteresse unterliegt. Zum Beispiel in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist sowas geregelt.
Okay, das sind also die entgegenstehenden öffentlichen Interesse.
Genau.
Und was sind Gegenansprüche Betroffener?
Da kann es zum Beispiel sein, dass Informationen ganz vertraulich übermittelt wurden an die Behörde. Da wird geguckt, ob immer noch Interesse an der vertraulichen Behandlung besteht. Wenn es um personenbezogene Daten geht, also die Identität einer Person zum Beispiel, dann wird immer abgewogen, das Informationsinteresse mit dem Geheimhaltungsinteresse. Und wenn Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse betroffen sind, dann kann man die immer nur mit Einwilligung des Unternehmens bekommen. Und dann gibt es noch ausnahmsweise den Fall, dass der Umfang der Informationen das zumutbare Maß für die Behörde überschreitet. Da wollte zum Beispiel mal eine Journalistin vom Bundeskanzleramt Informationen über Helmut Kohl und da hätten die insgesamt mehr als 9000 Akten durchgucken müssen und da hat das Gericht gesagt, das ist zu umfangreich, da können die ja gar nichts anderes mehr machen. Da mussten die auch keine Auskunft erteilen.
Oha, 9000 Akten, ja. Das kann man nachvollziehen und auch solche Sachen wie Bundeswehr oder hier Geheimdienste, dass da keine Auskünfte gemacht werden, das kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch das, wo Lokaljournalisten am wenigsten mit zu tun haben. Aber es kommt ja auch vor, dass Städte und Gemeinden auch schon mal Aussagen verweigern, auch schon mal mit dem Argument, dass städtische Töchter wie Stadtwerke zum Beispiel nicht unter das Auskunftsrecht fallen. Stimmt das denn?
Nee, das ist falsch. Also prinzipiell müssen ja immer Behörden Auskünfte erteilen nach diesen Gesetzen. Das ist so definiert, dass das jede Stelle ist, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Und das können natürlich diese ganz klassischen Behörden sein, das können aber auch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sein, auf die solche Aufgaben übertragen werden. Es können aber auch Gesellschaften in privatrechtlicher Organisationsform sein. Und wenn die Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen, wie die Stadtwerke das ja zum Beispiel tun, dann müssen die auch Auskunft erteilen, obwohl sie privatrechtlich organisiert sind.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und was ist eigentlich, wenn mich ein Pressesprecher von einer Stadt vielleicht anlügt? Meinetwegen, ich frage was nach und er sagt, kann ich Ihnen nicht sagen, wissen wir nicht, haben wir nichts zu?
Das darf der nicht. Also der darf die Auskunft verweigern, wenn halt diese entsprechenden Ausnahmen vorliegen, aber lügen darf er nicht. Das würde sonst ja auch vereiteln, dass man dagegen vorgehen kann. Wenn er jetzt behauptet, die Information sei da gar nicht vorhanden, dann setzt man ja diesen Anspruch auch nicht gerichtlich durch und das darf er nicht.
Also wenn er meinetwegen nur sagen würde, ich verweigere die Auskunft, könnte ich versuchen zu klagen dagegen.
Genau, der muss das dann ja auch begründen und dann kann man gucken, ob das wohl gerechtfertigt ist. Und wenn man meint, dass das nicht gerechtfertigt ist, dann kann man da auch gegen klagen.
Habt ihr denn in der Geschäftsstelle des DJV-NRW öfter mit solchen Fällen zu tun, dass Journalisten sagen, ich habe hier eine Auskunft beantragt und bekomme die nicht?
Ja, das kommt schon häufiger mal vor. Die Behörden sind nicht immer so motiviert, da Auskünfte zu erteilen.
Und dann geht ihr also praktisch mit Anwaltsrecht dagegen vor?
Genau, wir unterstützen dann die Journalisten, wenn sie Mitglieder sind.
Aha, also wenn man ein Problem hat, DJV-Mitglied ist, dann an das Justiziariat des DJV-NRW wenden.
Genau.
Dankeschön. Dr. Constanze Berkenbrink, Justiziarin des DJV-NRW.
Sehr gerne.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 9. Mai. Im Juni ist dann der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Die Podcasts des DJV-NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 19. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.